Hi, bevor wir mit der heutigen Folge starten, eine kleine Triggerwarnung. Diese Folge beschäftigt sich mit Trauma oder Traumafolgestörung. Auch wenn wir über die Erlebnisse und Auslöser von Trauma nur sehr kurz und sehr allgemein sprechen, kommen sie dennoch vor. Alles Weitere danach wird sich eben darum drehen, wie wir Kindern, die traumatisiert sind oder potenziell traumatisiert sind, gut vor allen Dingen in Schule begegnen können. Und ich denke, da kann man ganz, ganz viel mitnehmen. Wir werden aber, wie gesagt, im ersten Teil der Folge vor allem darüber sprechen, wie Trauma entstehen kann und dabei eben entsprechende Faktoren nennen. Wir werden kaum näher beschreiben, allerdings eben klar benennen, zum Beispiel das Thema sexuellen Missbrauch. Wer das nicht hören möchte oder kann, sollte diese Folge vielleicht auslassen oder sich für einen späteren Moment aufheben. Wer im Laufe der Folge merkt, diese Themen, die sind nicht einfach für mich, die machen was mit mir, da möchte ich doch irgendwie mehr Unterstützung holen, findet in den Shownotes einen Link zu einer Sammlung ganz, ganz vieler hilfreicher Telefonnummern und aufgelistet ist auch nochmal zusätzlich die Nummer gegen Kummer, die sich ganz besonders eben für Kinder und Jugendliche eignet. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ha! Inwiefern könnte das Thema Trauma denn in meinen Podcast passen? Es geht da ja doch eher um Neurodivergenz. Habe ich meine heutige Gästin Katrin Metzen gefragt, als sie dieses Thema für meinen Podcast vorschlug. Katrin, die sich online als Kati vorstellt, ist studierte Sonderpädagogin und hat außerdem einen Master in Traumapädagogik. Als Lehrerin einer Integrationsklasse hat sie sich zum Ziel gemacht, ihr Klassenzimmer zu einem sicheren und traumasensiblen Ort zu gestalten. Darüber hinaus klärt sie auf ihrem Instagram-Kanal Traumakompetent über traumapädagogische Inhalte auf, denn sie findet, und da bin ich ganz bei ihr, dass dieses Wissen unbedingt in die Schulen und darüber hinaus auch in die Gesellschaft muss. Auch Kurse oder 1-zu-1-Begleitungen sind Teil ihres Angebots, wie gesagt, zu einem Thema, das auch meiner Meinung nach noch viel zu wenig im Blick der Pädagogik ist.
Ein Kopf voll Gold, was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Liebe Kati, inwiefern passt denn nun das Thema Trauma in genau diesen Podcast zum Thema Neurodivergenz?
Ja, ist eine sehr spannende Frage. Es gibt tatsächlich viele Überschneidungen nach meinem Wissen in der Symptomatik, wenn ich das so sagen kann. Und auch darin, was neurodivergente Menschen und was auch traumatisierte Menschen brauchen. Auch wenn sozusagen der Ursprung ja was ganz anderes ist. Und das ist ja auch was du immer sagst, Neurodivergenz ist keine Krankheit. Ja, das ist ja auch im Diagnosemanual nicht unter den Krankheiten. Traumafolgestörung schon. Und letztendlich geht es aber bei beiden um ganz viel gleiche Dinge. Die Traumapädagogik hat zum Beispiel das Ziel der Stabilisierung. Und Stabilisierung bedeutet, wir schaffen einen sicheren Raum. Ja, wir geben den Kindern und Jugendlichen Sicherheit. Es gibt also einen Rahmen, an dem sich die Kinder und Jugendlichen orientieren können. Es geht ganz viel um Selbstwirksamkeitserleben, um Selbstkontrolle, um das Gefühl, wieder Kontrolle über sich selbst, über die eigenen Gefühle, über die eigenen Handlungen zu bekommen. Es geht ganz viel um Transparenz. Es geht ganz viel um Spaß und Humor. Und das sind genauso Themen, die ich auch für neurodivergente Menschen sehe. Und da spreche ich auch ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich habe mit 12 Jahren habe ich auch eine ADHS-Diagnose bekommen und habe einfach auch gerade, also in dem Zusammenhang einfach ganz viel immer gemerkt, wenn ich mich mit diesen traumapädagogischen Inhalten auseinandergesetzt habe, boah, das sind Sachen, die hätten mir selbst auch gut getan. Genau. Und da gibt es einfach ganz viel Schnittstelle, wo ich sage, also Traumapädagogik schadet nicht. Und als Lehrerin in einer Integrationsklasse, wo einfach alle Kinder und Jugendlichen zusammenkommen und überhaupt kommen immer alle, also verschiedene Menschen ja. zusammen. Ja, ist es was ich gemerkt habe, was einfach, also da gibt es nicht so große Unterschiede, was eigentlich gebraucht wird.
Ja, okay, überzeugt. So hast du mich ja dann auch überzeugt. Du hast mir darauf ja schon mal schriftlich geantwortet und ich dachte, ja, sie hat total recht. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen und das werden wir auch noch ganz ausführlich. Fangen wir mal vorne an. Der Begriff Trauma oder das war traumatisch für mich, den lese, sehe und höre ich momentan sehr, sehr oft. Sei es bei Social Media oder anderen medialen Formen, aber auch so im Alltagsgespräch fällt so ein Begriff sehr, sehr schnell. Und gerade auch so wie der Begriff Trigger zum Beispiel, hat es so ein bisschen den Anschein, dass es vielleicht ein kleiner inflationärer Gebrauch ist. Also dass es vielleicht dabei nicht immer um wirklich definiertes Trauma geht. Darum wäre mir wahnsinnig wichtig, dass wir diesen Begriff am Anfang einmal schärfen und uns genauer anschauen, was ist Trauma und was ist nicht Trauma und wer entscheidet darüber.
Ja, es gab ganz lange, oder ich merke das auch immer noch, dass in ganz vielen Köpfen eben zum einen das, was du sagst, dass so sehr inflationär gebraucht wird, dass wenn man gestresst ist oder irgendwas erlebt hat, was einen gestresst hat, so ganz normal in Anführungszeichen Alltagssituation, oh, ja, das hat mich jetzt traumatisiert. Und auf der anderen Seite erlebe ich aber auch noch die Definition von, ein Trauma ist was ganz Schlimmes, was Einmaliges. Sowas wie ein Unfall, eine Naturkatastrophe oder Menschen, die Krieg miterleben. Und ich glaube, Trauma liegt irgendwo dazwischen. Ja, es kann in allem sein. Was mir ganz wichtig ist, ist, Trauma ist also sehr subjektiv auch, weil es geht bei Trauma nicht um die Situation an sich, sondern es geht immer um das eigene innere Erleben. Und das, was Trauma sozusagen ausmacht, ist ein Gefühl der Hilflosigkeit, ist ein Gefühl der Angst bis hin zu Todesangst, ist ein Gefühl von Extremstress und der Ohnmacht und des Kontrollverlustes. Also wirklich ja. Es übersteigt eigentlich alle Bewältigungsmechanismen, die ich habe. Das bedeutet auch so viel wie eine Situation, die zwei Menschen erlebt haben, können für beide Menschen ganz unterschiedlich sein, kann für die eine Person traumatisch sein und nachwirken und kann für eine andere Person nicht traumatisch sein, weil zum Beispiel Umweltfaktoren, sowas wie ein stabiles Umfeld, andere Ressourcen, Privilegien zum Beispiel da reinspielen, die das sozusagen dann bewältigen können. Genau. Das heißt, es ist total schwer zu sagen, okay, wenn du das und das erlebt hast, dann bist du auf jeden Fall traumatisiert. Es gibt natürlich schon Dinge, die einfach ein sehr hohes traumatisches Potenzial haben, wo wir sagen können, das würde wahrscheinlich von den meisten Menschen die Bewältigungsstrategien einfach übersteigen und damit Traumafolgestörung auslösen. Genau.
Ja. Das heißt, es gibt einfach Situationen, in denen für viele Menschen das quasi die Folge sein kann. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass für eine von außen vielleicht gar nicht so schlimme, in Anführungszeichen, Situation für einen einzelnen Menschen aufgrund seiner individuellen Faktoren als traumatisch erlebt wird. Und die Faktoren dafür hast du genannt, gerade dieses Ohnmachtsgefühl, der Kontrollverlust. Und das sind ja dann Dinge, die sich wahrscheinlich dann danach deutlich auswirken, ne, auf das weitere Leben.
Ja.
Ist denn, wenn wir so an Situationen denken oder an die Möglichkeit von Traumatisierung, ist das wirklich hier in unserem ja sehr modernen, zeitgemäßen und im Vergleich auch sehr wohlhabenden Land überhaupt ein Thema, gerade jetzt bei Kindern und Jugendlichen?
Ja, ich glaube gerade bei Kindern und Jugendlichen. Also ja, Ich sage dazu, wir sind trotzdem sehr privilegiert, momentan zumindest noch, in einem Land zu leben, wo wir eher weniger von Naturkatastrophen betroffen sind, obwohl das ja auch vermehrt vorkommt, wo es gerade keinen akuten Krieg und so gibt. Aber was auch ein ganz wichtiger Teil ist, der oft vergessen wird beim Trauma, sind Entwicklungstraumatisierung, sind Bindungstraumata. Und das sind ganz oft Dinge, die ganz früh in der Entwicklung von Kindern passieren. Und da geht es gar nicht um äußere Ereignisse, sondern da geht es um Beziehungen. Da geht es immer um die Bindung zu den Personen, die das Kind aufziehen, die mit den Kindern zusammenleben. Genau. Und das müssen dann gar nicht ultra arge Sachen sein, sondern das können auch immer wieder Erniedrigungen sein. Das können immer wieder Also das können immer wieder so ganz, ganz kleine Situationen sein, wo sich ein Kind nicht sicher fühlt, wo das Kind Ohnmachtserleben hat. Und das über Jahre hinweg kann auch zu Traumafolgestörung führen. Genau. Und die Zahlen sprechen auch für sich. Also ich habe sie jetzt gerade nicht ganz auswendig im Kopf, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, wird eigentlich schon klar, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Und gleichzeitig wissen wir natürlich auch gar nicht, wie viel es noch gibt, weil Kinder auch ganz einfach, ja, weil da ganz viel im Hintergrund passiert. So, und die Dunkelziffer wahrscheinlich viel höher ist als das, was wir überhaupt mitbekommen.
Darüber werden wir gleich noch sprechen. Das hat ja auch mit der Sichtbarkeit nach außen zu tun. Kommen diese Kinder überhaupt in meinen Blick, gerade in Bezug auf diesen Kontext? Die Zahlen können wir sehr gerne in den Shownotes verlinken, sodass man dann nochmal, wenn man das genauer wissen möchte, einmal sich einlesen kann oder nochmal schauen kann, wo wir uns da derzeit zumindest so nach den möglichen Erhebungen befinden. Wie du schon sagst, es wird wahrscheinlich mehr sein als das. Und wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich als Lehrkraft in meinem Klassenzimmer traumatisierte Kinder oder Jugendliche sitzen habe?
Sehr wahrscheinlich. Die WHO hat, glaube ich, 2020 erhoben, dass in jeder Klasse 1 bis 2 Kinder von Missbrauch betroffen sind. Mhm. Und das wäre eine Form von Traumatisierung. Ja, und wenn schon ein bis zwei Kinder sind, die davon im Durchschnitt betroffen sind, können wir uns vorstellen, ja, dass es da eben einfach noch viel, viel, viel mehr Kinder gibt.
Ja.
Genau, ja.
Es macht also absolut Sinn, als Lehrkraft sich in diesem Bereich weiterzubilden, sich Wissen anzueignen, um dann damit auch kompetent umgehen zu können. Und genau da wollen wir jetzt mal so ein bisschen mehr einsteigen. Wenn ich als Lehrkraft vor meiner Klasse stehe oder inmitten meiner Klasse sitze, je nachdem, wie wahrscheinlich ist es, dass mir im laufenden Schulalltag diese Kinder in den Blick geraten? Und wenn das passiert, was erlebst du da am häufigsten?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, es werden ganz viele Kinder auch übersehen.
Ja.
Es sind ganz oft, also es gab mal eine Zeit lang, da gab es so Checklisten. Falls ihr irgendwo eine Checkliste bekommt mit schau mal, ob dieses Kind traumatisiert ist oder nicht, bitte nicht machen, weil es gibt keine Punkte, die man sozusagen abarbeiten kann, sondern ich sage immer, das ist so ein Puzzleteile zusammenfügen irgendwie. Und es gibt natürlich schon Anzeichen, die mir auffallen können. Und es gibt zum Beispiel die eine Gruppe an Kindern, die so zum Beispiel super angepasst sind, die, glaube ich, ganz oft übersehen werden. Ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich auch aus deinem Schulalltag kennen, es wird sehr, sehr viel über die lauten Kinder gesprochen, über die, die mich sehr herausfordern. Und das sind meistens nicht die Kinder, die still und leise angepasst auf ihrem Stuhl sitzen und ihre Aufgaben machen und 20 Mal fragen, ob sie mir helfen können, dann freue ich mich wahrscheinlich noch als Lehrkraft. Aber das kann natürlich auch sein. Ja, also ich glaube, es ist auch manchmal so eine Gefühlssache, ja, dass man so das Gefühl hat, so da habe ich irgendwie ein komisches Gefühl, vielleicht auch schon im Elternkontakt oder es fällt mir dann doch mal irgendwie was auf. Und was ich, glaube ich, so wichtig finde, und an dem Punkt finde ich nämlich eben dann auch diesen Zusammenhang mit der Neurodivergenz so spannend, weil eben ganz oft Kinder, die so super unruhig sind, ja, die sich ganz schlecht konzentrieren können, die so sehr angespannt sind, da wird einfach sehr schnell gesagt, ja, das Kind hat ADHS, ohne sich wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und an dem Punkt wird es dann auch schwierig. Ja, weil letztendlich sind wir auch einfach Lehrkräfte und unsere Aufgabe ist nicht zu diagnostizieren, aber unsere Aufgabe ist es hinzuschauen und mal den Raum zu öffnen und auch gar nicht zu sagen, also und das möchte ich auch sagen, so nicht jedes Kind, was mir auffällt, ist traumatisiert und nicht jedes Kind, was mir nicht auffällt, ist nicht traumatisiert. Ich glaube, es ist so wichtig, aber dass wir hinschauen und dass wir Räume eröffnen und sagen, es gibt vielleicht die und die und die und die Möglichkeiten. Und vielleicht liegt es auch gar nicht am Kind, sondern es liegt an meiner Struktur oder so. Ja, das ist ja auch was, manchmal muss man auch nur, weiß ich nicht, in seiner Klasse irgendwas verändern oder so, dass dann passt es eh wieder. Aber einfach, dass man da so einen Blick drauf hat.
Wenn du das jetzt so erzählst, dann tun sich bei mir nochmal zwei Fragen auf und eine Perspektive, die ich gleich auch nochmal erläutern möchte. Die erste Frage für mich ist, habe ich dann überhaupt eine Chance, diese ganz ruhigen, angepassten, super hilfsbereiten Kinder zu erkennen?
Ich glaube schon, ja. Also wenn ich mich ein bisschen auskenne oder also wenn ich mich einfach damit beschäftige oder ein Bewusstsein dafür habe, dass es das gibt, ja, dann glaube ich schon. Und was ich auch an dem Punkt so wichtig finde, und das ist ja das, was ich eben gesagt habe, wir sind ja nicht die Therapeutin oder die Menschen, die dann Diagnosen stellen oder die so, aber die Kinder und letztendlich wir wissen nie, ob ein Kind traumatisiert ist oder nicht. Manchmal ja, wenn dann da Prozesse ablaufen, aber gerade in der Grundschule, das sind 4 Jahre, also ja, Prozesse können sich sehr lange ziehen. Das heißt, wir wissen es nicht und das finde ich eigentlich so schön an der Traumapädagogik, dass wir sagen, okay, der eine Punkt ist, okay, wenn mir wirklich was auffällt, wenn ich mir Sorgen mache, dann schalte ich aber andere Institutionen ein. Also dann wende ich mich an die Kinder- und Jugendhilfe, weil da gibt es ausgebildete Leute, die sich dann auch um die weiteren Dinge kümmern. Also wirklich, ich bin sehr für so interdisziplinäre Arbeit mit verschiedenen Expertinnen. Und das andere ist einfach, wenn ich grundsätzlich mein Klassenzimmer so gestalte, dass es egal ist, ob ein Kind traumatisiert ist oder nicht, dass es egal ist, dann habe ich eh gewonnen. Darum geht es ja eigentlich. Dass ich muss nicht als Lehrkraft herausfinden, was passiert da jetzt und warum geht es dem Kind so, sondern ich darf einen sicheren Ort schaffen.
Dass der Fokus quasi dahin geht und nicht unsere Aufgabe ist, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier jedes Kind bis in die letzten Winkel seiner Psyche durchdrungen und kann dementsprechend agieren. Wenn das passiert, weil uns bestimmte Dinge auffallen und wir bestimmtes Wissen haben, dann kann man da vielleicht schon Dinge anstoßen und das ist toll. Aber das, was wir wirklich in der Hand haben, ist diese ganze Gestaltung. Und da ist eben der Punkt für mich drin, ich stehe ja sehr für beziehungsorientiertes Lernen und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn man dieses Beziehungsorientierte, dieses Bindungsorientierte im Blick hat, dann kommt man früher oder später, meist auch mit diesen angepassten Kindern, an einen Punkt, wo man denkt, ich kann es nicht genau einordnen, ich weiß nicht so ganz genau, ob das vielleicht gar nichts ist, aber ich kriege irgendwie ein schiefes Gefühl. Und da sind wir auch wieder bei der Verbindung zur Neurodivergenz. Gerade die Angepassten, da sagt die Psychologin, die uns als Familie begleitet in Bezug auf Neurodivergenz, bei diesen Kindern muss man diese ganz kleinen Lecks finden, die ganz kleinen Ventile, wo das dann plötzlich rauskommt. Und da heißt es eben, offen zu sein. Ich verstehe, dass es als Lehrkraft sehr angenehm ist, wenn diese Kinder im Klassenzimmer sitzen, ihre Aufgaben erledigen, nicht in Konflikte geraten, stets und ständig sagen, kann ich hier noch helfen? Na klar, mache ich das, gar kein Problem. Ich verstehe, dass man erstmal denkt, super, kann ich Haken dran machen, das läuft. Aber es ist wichtig, immer, immer wieder die Antennen auch offen zu haben, die Antennen ausgefahren zu haben. Denn wenn ein Kind nie in einen Konflikt geht und viele Dinge tut, wie ja klar, mache ich, na, nimm meinen Stift, hier kannst du haben, dann ist das vielleicht nicht nur eine angenehme Hilfsbereitschaft, sondern vielleicht eben auch mehr. Muss nicht sein, aber ich finde darüber, das sind so diese kleinen Momente, wo ich denke, da wäre jetzt gerade eigentlich Wut oder ein Nein viel, viel, viel angebrachter und kompetenter gewesen. Und das wirkte auch nicht so ganz gestanden, dieses Ja, nimm dir, nimm dir. Das finde ich immer so, das sind so Momente, die kriegt man, wenn man genau hinschaut und eben diese Bindung schafft aufzubauen. Kommt man an so Punkte, wo man stolpern könnte. Aber ich finde es sehr entlastend, auch für mich nochmal, die ja gerne immer alle retten möchte, nochmal sehr entlastend zu wissen, dass es nicht nur vorrangig darum geht, alles rauszufinden, sondern vor allen Dingen diesen Ort zu schaffen. Und lass uns doch an der Stelle dann mal weitermachen. Wie schaffe ich denn genau so einen Ort?
Also das, was du gerade schon gesagt hast, ganz, ganz wichtig ist Beziehung. Und es gibt alle möglichen auch traumapädagogischen Tools und Ideen. Was am allerwichtigsten ist, ist Beziehung, ist es Haltung ganz viel. Also das, was wir gerade auch besprochen haben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, nicht nur in Bezug auf die leisen und angepassten Kinder, sondern auch auf die anderen, dass ich niemals das Gefühl habe, ich kenne dich jetzt. So dieses, ach ja, du bist ja eh der immer, keine Ahnung, Witze erzählt und nicht aufpasst. So, du bist eh immer die hilft, du bist eh immer die total wild ist oder so. Sondern, dass wir so eine Offenheit haben und ganz konkret, glaube ich, ist es wichtig, und da, glaube ich, gibt es dann auch Überschneidungen mit der Neurodivergenz. Du bist mehr Expertin als ich. Daran, das musst du mir dann, oder musst du sagen. Ich kann nur lernen, wenn ich mich sicher fühle und wenn es mir gut geht.
Ich glaube, das gilt einfach am Ende für jedes Kind, aber ja, für die neurodivergenten Kinder, für traumatisierte Kinder ist es noch mal essentieller, weil sie wenig Puffer haben, um das aufzufangen, wenn das nicht in dem Maße gegeben ist, würde ich sagen, ja.
Ja, genau. Ja, genau. Das heißt, wir brauchen einen Raum, wo es die Möglichkeit gibt, zu schauen, was brauchst du denn, damit du jetzt hier lernen kannst. Also ich glaube, es sind viel mehr Fragen, die ich mir als Lehrkraft stellen würde, weil ich habe nach einem bestimmten Unterrichtskonzept oder irgendwie halt Methoden und so aufgebaut, aber ich glaube, darum geht es letztendlich nicht. Das muss auch authentisch sein, aber ich glaube, was wichtig ist, dass ich meinen Unterricht und mein Klassenzimmer nach Fragen ausrichte, und die eine Frage wäre eben zum Beispiel, was brauchst du oder wie kann ich Räume schaffen, dass es Kindern, denen es gerade oder die schon morgens total belastet in die Schule kommen oder total überreizt in die Schule kommen, dass es denen gut geht. Und zwar nicht vorrangig mit dem Ziel, okay, damit du dann noch deine 7 Arbeitsblätter schaffst, sondern damit es dir erstmal gut geht, und dann vielleicht haben wir als Nebeneffekt noch, dass du lernen kannst. So. Dann Transparenz. Also wirklich, dass ich nicht, also spontane Prüfungssituationen, so auf gar keinen Fall. Also, das löst ja schon auch bei Menschen, die nicht traumatisiert sind und nicht neurodivergent sind, Stress aus. Und das wäre zum Beispiel so eine Situation, wo ich sagen würde, okay, das ist grundsätzlich nicht traumatisch, aber das kann bei Kindern, die traumatisiert sind, kann das auch retraumatisierend wirken. Also die können sich durch diese Gefühle, die sie vielleicht in dieser Situation bekommen, also kann das wieder die gleichen Gefühle auslösen, die sie sonst in den traumatischen Situationen haben, zum
Beispiel. Da rennst du bei mir ja die alleroffensten Türen ein. Dafür setze ich mich ja so ein. Ich finde diese unangekündigten Tests, und da müssen es noch nicht mal diese Tests sein, auch sogenannte Cold Calls, glaube ich, heißen die. Das heißt, aufrufen, ohne dass sich das Kind gemeldet hat. Das ist für diese Kinder, für viel, am Ende wahrscheinlich für fast alle Kinder, aber wie gesagt, in dem Kontext kommt ja immer noch das Schippchen obendrauf. So ein immenser Stress, und dass ich immer oder so viele Menschen immer noch darüber diskutieren müssen, warum das pädagogisch nicht wertvoll ist, warum das menschlich nicht wertvoll ist. Ja, aber ich brauche das doch, oder oh mein Gott, Verweichlichung und so. Das hält mein Gerechtigkeitssinn kaum aus.
Ja,
denn wenn man einmal wirklich sein empathisches System hochfährt und sich nur einmal richtig versucht, da reinzudenken, vielleicht auch in die eigene Schulzeit, das vergessen ja ganz gerne Erwachsene mal, dass es ihnen vielleicht auch mal so gegangen ist, oder mir eben eine für mich vergleichbare Situation vorstelle und in der nächsten Stresssituation, das rate ich immer, in der nächsten Stresssituation einmal ganz kurz daran denken, genauso und vielleicht schlimmer geht es jetzt diesen Kindern, dann nimmt es dir eigentlich jede Grundlage, solches pädagogisches Verhalten an den Tag zu legen. Ne? Und das denke ich so oft, wieso man darüber eigentlich noch diskutieren muss. Aber na gut, das ist ein langer Weg, wir kommen da vielleicht hin. Und deswegen danke ich dir, dass du diese Perspektive jetzt auch nochmal hier reinbringst. Ein weiteres kleines Schrittchen in Richtung Aufklärung, was das angeht. Genau, du hast jetzt gesagt, also es ist meine Haltung gegenüber den Kindern, es ist weniger ein Konzept, das finde ich einen ganz schönen Leitsatz. Es ist weniger mein konkretes Konzept, sondern es sind vielmehr die Fragen, die ich mir in meinem Klassenzimmer als Lehrkraft stelle. Das finde ich richtig schön. Das nehme ich mir total mit. Das finde ich einen perfekten Satz, weil egal in welchem Kontext wir uns bewegen, ist das genau das, worum es am Ende geht. Das gesagt, eine Frage oder eine ganz zentrale Frage ist dabei die Frage, was brauchst du? Kannst du mal so Beispiele nennen, was gebraucht werden könnte?
Ja, was ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig finde, ist ein Rückzugsort.
Ja.
Und das muss auch gar nichts Arges sein. Letztendlich kann man sich einen Tisch nehmen und eine Decke darüber legen, wo sich ein Kind, also ich weiß nicht, Kinder verstecken sich gern unter Tischen. Zumindest meine Erfahrung. Oder wir hatten so eine riesen Pappkiste. Da haben sie sich Polster und Kissen reingelegt und konnten sich da irgendwie zurückziehen. Also ein Rückzugsort, wo sie wirklich sich hin zurückziehen können. Pausen. Und zwar auch, das finde ich dann immer so spannend und ich verstehe die Angst auch, dass man dann sagt, ja, aber wenn es dem Kind, was mache ich denn, wenn es dem Kind 3 Stunden nicht gut geht, dann lernt das Kind 3 Stunden nichts oder dann macht das Kind 3 Stunden keine Aufgaben. Ja, aber es wird auch so nicht lernen. Ja? Also wenn wir das Kind sozusagen dazu bringen, dann die 3 Stunden und es ist total angespannt und super im Stress und hat Angst oder weiß ich nicht was und möchten dann, dass es dann irgendwie noch Input mitbekommt und Aufgaben macht, dann wird das für das Kind sowieso nichts bringen. Das heißt, auch den Mut zu haben und ich weiß, dass es ultra schwer ist, weil wir haben Erwartungen von den Schulleitungen, von Kolleginnen, von Eltern, von der ganzen Gesellschaft, irgendwie habe ich das Gefühl, dann auch zu sagen, okay, dann ist es jetzt so.
Ja.
Ja, dann ist das so, dann bist du heute, wenn es eine ganze Stunde lang ist, dann darfst du dich eine ganze Stunde zurückziehen,
ja,
zum Beispiel. Also auch Mut zu haben für so individuelle Regeln. Das kann auch sowas sein, einfach, also ich würde immer empfehlen, zum Beispiel Fidget Toys einfach in der Klasse stehen zu haben.
Ja.
Und zwar also auch für jedes Kind, ja, dass das einfach da stehen, dass das normal ist, dass man sich das einfach holen kann und zwar ohne zu fragen, ohne dass das eine große Aufmerksamkeit bekommt. Ich habe das selber, wenn ich im Sitzkreis gesessen bin mit den Kindern, ich spiele auch die ganze Zeit rum.
Ja.
Also dass das wirklich so eine Selbstverständlichkeit bekommt von, ich kann mir Hilfe zur Regulierung holen.
Ja.
Ich darf Mützen tragen, wenn mir das Sicherheit gibt.
Ja.
So, ich darf meine Jacke anlassen. Solche Sachen, einfach, ja, Essen zum Beispiel. Also es gibt, ja, ich würde sagen, es gibt auch Situationen, wo man vielleicht jetzt nicht essen muss, aber dass man zum Beispiel immer eigentlich essen und trinken kann, wenn es wirklich nötig ist.
Ja.
Es gibt Kinder, die kommen, ja, also die können nicht um Punkt 10 Uhr essen, weil, keine Ahnung, sie dann entweder noch keinen Hunger haben und dann kriegen sie super den Stress oder wollen das haben und dann können sie nachher nicht lernen. Und da geht es mir gar nicht um so eine Absolutheit, dass ich sage, boah, du musst den Kindern in deiner Klasse erlauben, jederzeit zu essen. So, aber ich glaube, dass man da mal schaut, was kann ich mit meinen Möglichkeiten umsetzen.
Ja, da sieht man auch wieder wunderbar die Verbindung zur Neurodivergenz, weil das kannst du 1:1 komplett übertragen und
ja,
auch nicht nur für die. Am Ende, das hast du auch schon gesagt, kommt es einfach allen Kindern zugute. Die mögen ja auch Freiraum und Selbstwirksamkeit und eine eigene Möglichkeit zur Mitentscheidung und Gestaltung. Und das Thema Essen zum Beispiel fällt mir gerade ein, wo du das anmerkst. Das scheint so was Kleines zu sein. Aber in all den Jahren als Lehrkraft, man glaubt gar nicht, wie viel doch auch Traumakontext sich gerade im Bereich Essen bewegt. Und das finde ich, ich hatte Kinder, die so einen immensen Stress nur in diesem Bezug auf die Schule entscheidet, wann Essenszeit ist.
Mhm.
Allein diese Tatsache, ich kann nicht essen, wenn ich Hunger habe, die hat zu so einem immensen Stress geführt. manchmal auch, weil genau in dem Feld der Traumakontext lag, dann ist das natürlich gleich nochmal irgendwie krasser, weil es aus Lebensumständen kam, wo nicht klar war, wann es die nächste Mahlzeit gab oder weil es gewisse Druck- und Zwangssituationen gab. Und deswegen, man denkt immer, das sind so kleine Dinge, ne? Erlaubt den Kindern erstmal grundlegend zu essen. Es ist gar kein Problem, wenn man sagt, das ist jetzt hier erstmal generell erlaubt, danach nachzujustieren, hatte ich in meiner Klasse, ich habe es am Anfang auch reglementiert, weil man kommt in die Schule und macht erstmal so, wie alle machen, in bestimmten Bereichen. Und dann war richtig der Moment, dass ich gesagt habe, ich habe gesehen, ein Kind futtert immer so heimlich unterm Tisch, dann hat man stets und ständig Konfliktsituationen, die überhaupt nicht nötig wären, ne? Und die mir Energieraum, dem Kind Energieraum, die Beziehung belasten, den Unterricht aufhalten und. Dann habe ich irgendwann hab ich gesagt, mach doch bitte eine Pause. Warum? Ja, weil das stört die anderen. Und dann fragt dieses Kind in die Klasse, stört euch das? Nö. Ich so, verdammt.
Ja.
Und dann, ne, das war so, macht man so. Und ich habe mir, das war der Moment, in dem ich mir als Lehrkraft vorgenommen habe, wenn ich warum gefragt werde und ich habe keine klare Antwort darauf, außer ja, macht man halt so, dann ist spätestens der Moment, wo ich mit den Kindern gemeinsam schaue, oder wir machen es jetzt anders. Und dann ist das offen. Und dann war irgendwann der Moment, dass dann alle wirklich morgens ihre Bäckertütentürmchen aufgebaut haben. Und das hat mega geraschelt. Und dann kam plötzlich von den Kindern, okay, das nervt jetzt ein bisschen. Dann haben wir neue Regeln gefunden und gesagt, okay, also wenn man schon weiß, oh, ich möchte jetzt in der Stunde eigentlich essen, dann muss man das schon rausholen aus der Bäckertüte, damit man dann nicht raschelt. Oder es ist für mich als Lehrkraft super viel leichter, in so einem Kontext zu sagen, ist generell erlaubt, es wird jetzt eine Situation geben, nur ausnahmsweise einmal morgen, heute, wie auch immer, wo ich euch bitte, kurz diese eine Stunde zu warten, schaffen wir das? Ne? Das ist viel leichter, als eine sinnlose Regel umsetzen zu wollen, bei denen sich 20 Kinder 50 Schlupflöcher suchen.
Das
finde ich total wertvoll. Dass du einfach Dinge gezeigt hast, die nicht große Sachen sind. In diesen Veränderungsdingen sind es nicht riesige Schritte in der Regel, sondern wirklich manchmal diese ganz kleinen Zugeständnisse, die für mich eigentlich eher Selbstverständlichkeiten sein sollten. Und du hast am Anfang oder in dieser Erzählung in unserer Haltung, die wir als Lehrkräfte haben, gesagt, wir dürfen nicht annehmen, dass wir ein Kind irgendwann komplett kennen. Das fand ich so einen wichtigen Satz. Da wollte ich gerne noch mal ganz kurz einsteigen, weil ich ja auch eine leidenschaftliche Begutachterin von Sprache bin, so kann man es sagen. Und ich habe gerade bei dir gesehen, dass du dich auch mit Sprache auseinandersetzt, die ja sehr mit unserer Haltung verbunden ist und mit dem, wie wir agieren. Und du hast in diesen Sätzen, die du gerade gesagt hast, so Sachen gesagt, wie immer bist du die, die das und das tut. Nie machst du das und das und das. Traumasensible Sprache oder auch einfach respektvolle Sprache lässt diese Worte raus. Gibt es weitere Dinge, die du versuchst, in dieser Sprache zu vermeiden?
Ja, du hast gerade schon nie und immer gesagt. Ich glaube, das sind generell Wörter, die man mit Vorsicht genießen darf. Ich glaube, ganz wichtig ist in meiner Haltung oder in der traumapädagogischen Haltung so eine fragende Haltung. Also, dass ich immer neugierig bin und wenn ein Kind sich so oder so verhält, da kann sich jetzt jeder eine Situation aussuchen. dass ich dann frage, hey, kann es sein, dass? Oder du hast es gemacht, weil?
Warum fragst du nicht, warum machst du das?
Ich glaube, wenn wir das wirklich stellen, dann wollen wir nicht wirklich die richtige Antwort darauf haben. Sondern das ist eigentlich nur unser eigenes Entsetzen darüber und unsere eigene Hilflosigkeit. So. Und was aber die Traumapädagogik schon versucht, ist, gute Gründe herauszufinden. Also das ist so eine traumapädagogische Haltung, der gute Grund, dass wir mal davon ausgehen, dass jedes Verhalten eigentlich einen guten Grund hat. Und das entlastet mich und aber auch das Kind. Ja, also wenn ich dann so sage, boah ja, warum Hast du das jetzt, also weil das Warum kommt auch meistens mit dem schon wieder immer zusammen. Mhm. So, warum hast du das schon wieder gemacht? Warum hast du schon wieder deine Hausaufgaben vergessen? Warum hast du schon wieder dein Mathebuch vergessen?
Schon wieder ist auch so eine, so ein Begriff.
Das ist auch immer sehr beschämend, weil die Kinder ganz oft nichts dafür können und ihnen das ganz oft dann auch so super leid tut. Und sie wollen, aber sie können nicht. Und das führt in so eine Spirale, ja. Also wenn ich eigentlich will, und das kann man jetzt auf alles beziehen, das kann man auf Dinge beziehen. Es gibt so Kinder, die vergessen wirklich regelmäßig tatsächlich ihre Wasserflasche zum Beispiel. Ja, so. Und gerade bei kleinen Kindern liegt einfach eine große Verantwortung auch bei den Eltern. So. Und wenn es dann immer wieder zu dieser Situation kommt, dass ich das Kind sage, jetzt hast du aber schon wieder deine Wasserflasche vergessen, dann schämt sich das Kind dafür und sagt vielleicht beim nächsten Mal nichts und trinkt den ganzen Tag nichts. Und das führt dann zu so einer Spirale, dann leidet die Beziehung darunter. Und wenn ich aber hingehe und sage, hey, du hast deine Wasserflasche ist ein blödes Beispiel.
Da wäre es ja so, kann es sein, dass gerade morgens vielleicht viel los ist und dass du deswegen nicht so leicht an die Wasserflasche denken kannst.
Genau.
Und dann hat man ja eine ganz andere Tür aufgemacht, ne?
Ja, genau. Und in Bezug auf Verhalten, was sich jetzt in der Klasse zeigt zum Beispiel, macht es auch Sinn, mit den Kindern gemeinsam eben diesen guten Grund herauszufinden, um ihnen auch dadurch wieder so Selbstwirksamkeitserleben zu schenken. Weil die meisten Kinder, also ich würde sagen, fast alle Kinder kennen die Regeln. Die wissen, wie sie sich verhalten sollten.
Ja.
Was wir von ihnen erwarten. Es ist klar, dass ich keine Stühle durch die Klasse schmeiße oder dass ich 10-mal die Tür knalle oder dass ich ein anderes Kind haue oder keine Ahnung, die ganze Zeit dazwischen plapper, wenn ein anderes Kind mir was erzählt oder jemanden auslache. Die Kinder wissen, dass man das nicht tun sollte.
Ja.
Und ganz viele Kinder passiert das aber halt immer wieder und sie schämen sich dafür und sie wissen selbst nicht, warum.
Das finde ich auch.
Ja. Und dann ist es meine Aufgabe als Pädagogin in meiner pädagogischen Verantwortung, das mit dem Kind vielleicht gemeinsam herauszufinden, zu sagen so, hey, kann es sein, dass du dich heute nicht so gut konzentrieren kannst, weil du ganz viel Anspannung in dir hast oder weil da noch so viel Wut in dir ist oder.
Ja.
Damit das Kind mal auf die Idee kommt, okay, das liegt gar nicht daran, dass ich dumm bin oder dass ich das nicht kann oder dass ich ein schlechter Mensch bin, weil das sind ganz oft Überzeugungen und das finden wir bei Neurodivergenz auch. Ja, also nach meinem Wissen, das.
Ja, absolut.
Da gibt es ganz viel Schuld- und Schamgefühle. Da gibt es ganz viel Selbstwertverlust durch Sprache von anderen, durch Erfahrungen, die Kinder schon einfach früh in Institutionen machen, zu Hause machen, in Kontakt mit anderen machen. Und dass da mal eine Person kommt und nicht diesen Kreislauf mit weiterfährt, sondern sich Zeit nimmt und sagt, hey, ich weiß es, das finde ich auch so wichtig, ich bin eh keine Expertin für einen anderen Menschen. Ich kann Vorschläge geben. Ich habe keine Ahnung, ob du traumatisiert bist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob du irgendeine Diagnose hast oder nicht. Aber lass uns doch mal schauen, ob wir gemeinsam, und da kann ich Hypothesen aufstellen, ob wir es gemeinsam herausfinden.
Ja.
Aber mein Grundsatz ist, dein Verhalten hat einen Grund und du machst es nicht, weil du jetzt total böse bist oder schlecht bist.
Ja, und da müssen wir Lehrkräfte ganz doll an unser Ego ran, ne? Und nicht dieses, alles was passiert, ist ein Angriff auf mich. Mit mir selbst hat das in den allermeisten Fällen nichts zu tun. Manchmal mit dem, was ich tue, weil ich damit irgendwas anpiekse. Klar, natürlich, das meine ich damit nicht. Aber ich bin nicht tief als Person gemeint. Kann es auch mal geben. Aber in der Regel, gerade dann, wenn ich eine halbwegs zugewandte Lehrkraft bin, dann ist das in der Regel nicht der Fall. Und das, was du gerade gesagt hast, das finde ich so wichtig, das ist auch meine Erfahrung, auf so eine Warum-Frage habe ich, glaube ich, jetzt sage ich einmal nie, weil da passt es, glaube ich, habe ich, glaube ich, noch nie eine Antwort bekommen, die mich in diesem Fall weitergebracht hat. Denn dieses Warum ist genau das, was du beschreibst. Das ist so wie kurz angeschossen werden. Warum? Ja. Und dann sitzt man da und entweder bekommt man, ja, weil der oder weil die. Mhm. Also dann wird es schnell weitergeschoben. Oder es kommt gar nichts an der Stelle, weil dieses Warum in der Regel nicht beantwortet werden kann von einem Kind, das potenziell gar keinen Zugang zu sich und seinen Gefühlen hat, gerade wenn wir von Trauma sprechen oder auch bei bestimmten neurodivergenten Formen ist dieses sich selbst spüren ja gar nicht so einfach, gerade dann, wenn es auch schon die ganze Zeit in so unguten Kontexten aufwächst. Und von daher finde ich statt, also warum und wieso und was sollte das denn jetzt, ist die Frage, kann es sein? Also das ist so, ich mache das schon ganz lange so und das ist so ein Gamechanger, zu fragen, ich könnte mir ein paar Sachen vorstellen. Ich mache dir mal 3 Möglichkeiten. Kannst dir mal sagen, ob es vielleicht eine davon ist zum Beispiel? Oder kann es sein, dass? Also dem Kind quasi wie so eine Schablone hingeben, das finde ich immer total wertvoll, gerade auch zum Beispiel im Kontext Autismus, und sagen, guck mal, ist es das? Nee, okay, überlegen wir weiter. Könnte es sein, dass es das ist? Und in der Regel, also manchmal kommt da noch gar nichts dabei rum, dann ist es auch okay. Ich muss manchmal gar nicht wissen, warum irgendwas passiert. Ich muss das wissen, wenn es 20 Mal am Tag passiert und das über Wochen hinweg, dann wäre es gut, wenn ich mal irgendwie die Ursache rauskriege. Ja. Aber nicht bei allem brauche ich dieses Warum, sondern manchmal muss ich nur sehen, da geht es jemandem nicht gut und jetzt geht es nur darum, dass es dem wieder besser geht.
Ja.
Und ich gucke, was ich da machen kann. Eine Sache, die ich einfach aus eigenem Interesse gerne nochmal fragen würde, ob du da Erfahrung hast. Und zwar ist so meine Vermutung, dass sich Neurodivergenz und Trauma begegnen manchmal. Das heißt, wenn ich selbst neurodivergent bin, ist die Ressource, die ich habe, um in nicht so guten Kontexten, sage ich es mal so, groß zu werden, vielleicht kleiner oder ist sie gerade größer? Ich denke da schon eine Weile drauf rum. Weißt du da irgendwie Zusammenhänge, dass es da einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass sowas mal aufeinandertreffen kann auch?
Ja, ist auch was, worüber ich nachdenke. Also alles, was ich jetzt sage, ist nicht wissenschaftlich fundiert, sondern einfach nur so meine eigenen Gedanken. Meine Hypothese wär auch ja, dass sie sich häufiger begegnen. Und zwar vielleicht einfach schon, also nicht per se wegen der Neurodivergenz, sondern wegen den Situationen und den Systemen, die wir haben. Also wenn ich super angespannt bin, weil gerade zu viele Reize auf mich einprasseln zum Beispiel und ich bräuchte gerade eine Reizabschirmung, jemand, der mich stabilisiert, der mich wieder ins Hier und Jetzt bringt zum Beispiel, und das bekomme ich nicht in dem Moment und ich glaube, das passiert leider sehr häufig, dann kann das oder hat das mehr Potenzial, einfach auch Ohnmacht und Hilflosigkeit auszulösen zum Beispiel. Und Kontrollverlust. Ja, und gerade als Kind. So, ich bin da, ich weiß vielleicht noch gar, also es hat mir noch keiner erklärt, was mit mir los ist. Ich fühle mich vielleicht komisch. Ich habe keine Ahnung, warum sich jetzt mein Kopf anfühlt, als wäre da Nebel drin. Die ganze Welt um mich herum verschwimmt, mir alles zu viel ist. Ich am liebsten gerade ausrasten würde. Und dann kriege ich noch als Reaktion Abwertung oder ein Warum.
Ja.
Und ich glaube schon, das sind schon auch so Situationen, wenn die sich immer, immer wieder häufen und dann nicht mal eine Person kommt, die da irgendwie so einen Cut reinsetzt, dass es schon einfach, dass es schon was ist, wo ich sagen würde, das ist einfach ein Risikofaktor vielleicht.
Ja. Ja, das sind auf jeden Fall auch genau meine Gedanken, dass eine Neurodivergenz ein mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit in Situationen bringt, wo man sehr, sehr arg auf bestimmte Begleitung und Unterstützung angewiesen ist, ja, die man mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht bekommt, gerade wenn es lange unerkannt ist, mhm, beispielsweise. Ne, das merken wir jetzt, wo viele Menschen doch spät diagnostiziert werden. Und wenn man sich deren Lebensgeschichten mal anguckt, dann entweder können sie es selber auch benennen, dass da Trauma stattgefunden hat, oder zumindest sind viele Dinge, die so damit reinspielen können, passiert. Und ich denke auch immer wieder, und das ist ja durchaus erwiesen, dass diese Kinder und Jugendlichen einfach ein Stückchen mehr auf ihre Bezugspersonen als Leuchttürme angewiesen sind. Und wenn ich also noch mal stärker auf diese Bezugspersonen angewiesen bin und die sich dann wirklich gegensätzlich zu meinen Bedürfnissen verhalten, dann ist der Fall einfach noch mal tiefer. Und dann ist es genau das, was du sagst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht nur einfach eine ungünstige Begleitung ist oder eine, die eben nicht so schön ist, sondern dass wir da schnell in so einen Traumabereich kommen, wahrscheinlich einfach deutlich höher.
Ja.
Wir haben jetzt ganz, ganz, ganz viel mitbekommen, was wir einfach auch so als Gedanken ins Klassenzimmer, aber auch in so den täglichen Umgang mit Menschen tragen können. Ich weiß, dass es im Thema Neurodivergenz ganz viele Irrglauben und Mythen und Halbwahrheiten gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Bereich Trauma vielleicht gar nicht so anders ist. Und deswegen darfst du dir jetzt zum Ende des Podcasts etwas wünschen. Hast du einen Wunsch frei? Wenn du von heute auf morgen irgend so einen Irrglauben oder eine falsche Vorstellung von Trauma löschen könntest, die wäre dann wirklich weg und ab morgen oder am besten ab jetzt sofort weiß das jeder Mensch und kann sich auch dementsprechend verhalten. Gäbe es etwas, wo du sagst, okay, das würde ich mir wegwünschen oder davon würde ich mir wünschen, dass das einfach jeder parat hat, jede Person weiß und danach agieren kann?
Ja, ich glaube, gar nicht so ein Mythos um Trauma, sondern ein traumapädagogisches Wissen, die traumapädagogische Haltung von jedes Verhalten hat einen guten Grund und vielleicht so ein bisschen der Mythos von Kinder, die sich herausfordernd verhalten, sind nur schlecht erzogen und manipulieren mich und sind total böse und provozieren mich, weil sie irgendwie schlechte Kinder sind oder weiß ich nicht, was da alles für Mythen und Irrglauben rumschwirren. Ja.
Dem ist ja nichts hinzuzufügen. Und um genau so eine Person nicht zu sein, sondern eine andere Haltung aufzubauen, gab es jetzt in dieser Folge, für die ich dir sehr danke, so wird ein Schuh draus, genug. Ich danke dir wirklich, wirklich sehr für dieses aufschlussreiche Gespräch. Da waren ganz viele wunderbare Sätze für mich drin. Ich mag mir einfach gerne immer so einzelne Sätze nochmal mitnehmen. Statt warum, fragen wir bitte ab sofort, kann es sein, dass... Das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Wir nehmen mit, dass wir kein Kind je in Gänze kennen. Wir müssen offen bleiben und hinschauen und in Beziehung. Und ich glaube, eine Lehrkraft, die so dann ab heute, ab morgen ins Klassenzimmer geht, hat schon einen ganz, ganz wichtigen Schritt getan. Und ich glaube, die Frage, ob Neurodivergenz und Trauma wirklich zusammen in einen Podcast passen oder in eine Podcast-Folge, ist hiermit auch geklärt. Ich glaube, dass... ist keine Frage mehr. Und ja, dein Angebot und auch deinen tollen Kanal, den verlinke ich in den Shownotes. Schaut da sehr, sehr, sehr gerne vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr in diesem Bereich fitter werden wollt. Und das Schöne ist, ihr macht euch damit nicht nur im Bereich der Traumasensibilität fitter, sondern auch im Bereich Neurodivergenz und am Ende, wie es dann auch so ist, für alle Kinder. Schaut also gerne dort vorbei. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Und zu guter Letzt natürlich noch ein herzliches Dankeschön an Jakob Jentsch und Voice Art Productions für die Bearbeitung und die Produktion dieser Folge.
Ein Kopf voll Gott. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gott.